Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Podcast-Zeit und ich freue mich sehr, denn ich habe wieder einen wundervollen Gast bei mir im Podcast. Hier an meiner Seite ist die liebe Manuela Ortmann. Manuela ist Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung und Trainerin für Stress- und Burnout-Prävention. Gerade jetzt noch kurz vor der Weihnachtszeit, gerade Stress dürften wir uns alle angesprochen fühlen. Und deshalb gibt es wahrscheinlich gar keinen besseren Zeitpunkt, als dich jetzt hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Nicole. Ich wüsste nicht, was ich heute Nachmittag lieber täte, als in deinem Podcast zu sitzen. Danke für die schöne Einleitung.
Ja, ich habe schon erwähnt, gerade jetzt zur Weihnachtszeit können wir uns alle mit Stress bestens identifizieren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch außerhalb der Weihnachtszeit läuft vieles nicht so ruhig ab, wie wir es gerne hätten. Das heißt, du bist ja mit dem, was du anbietest, bist du ja im Trend, muss man ja leider so sagen. Es ist kein schöner Trend. Aber vielleicht magst du noch mal mit deinen eigenen Worten erzählen, was du tust, wer du bist und für wen du bist.
Ja, sehr gerne. Das mache ich super gerne. Tatsächlich bin ich für alle, die das Gefühl haben, dass sie Stress haben im Leben. Und das sage ich oder meine ich auch genauso, wie ich es sage, weil es ist tatsächlich nicht der Stress, der uns am Ende des Tages womöglich auch krank macht, sondern es ist immer der Umgang mit dem Stress. Wie schaue ich auf den Stress, den ich gerade empfinde? Und kann ich da vielleicht schon allein nur durch die Veränderung meiner Perspektive schon mal etwas bewirken? Wie zum Beispiel mein Lieblingssatz ist da immer, trenne deine Leistung vom Ergebnis. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sofort verstehst, was ich meine.
Ja, manchmal ist das Ergebnis nicht das, was ich vielleicht von mir selbst erwartet hätte, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Genau,
und damit kannst du einen Haken dran machen. Spontan ein.
Ja, genau, aber du bist auf der richtigen Spur. Mach einen Haken dran. Du hast das Beste gegeben. Das ist deine Leistung. Und weißt du, dass das Ergebnis immer von anderen bewertet wird? Und du da keinen Einfluss drauf hast. Das allein reicht schon, hast du gemerkt, um da eine andere Perspektive reinzubringen.
Ja, vor allem, weil die anderen die Leistung ja meist viel, viel besser bewerten, als wir es selbst tun.
Auch das. Und das ist tatsächlich ein Stück weit zu meinem Steckenpferd geworden, wenn ich das gerade gleich aufgreifen darf, weil das ist ja auch ein Glaubenssatz, was du gerade von dir gegeben hast. Genau. Und es ist nicht nur Stressmanagement oder Burnout-Prävention, was ich mache, sondern ich verbinde es immer mit der, wenn möglich, Transformation von Glaubenssätzen, aber zumindest mit dem Aufspüren von Glaubenssätzen. Das kann man sogar in Seminaren verbinden. Wenn man mit einer wertschätzenden Kommunikation an die Menschen herantritt und diese auch unter Umständen noch im Seminar mitlehrt, dass man immer von Herzen in Ich-Botschaften spricht, dann kommen da schon tatsächlich Glaubenssätze zutage, die man dann wieder an den Haaren packen kann und vielleicht schon im Seminar transformieren oder aber einfach dann weiter im Gespräch bleibt. Weil tatsächlich das ist es, was mich überhaupt heute dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Die Transformation von Glaubenssätzen.
Ein so, so wichtiges Thema.
Genau.
Ich habe in meiner Arbeit auch immer wieder mit zu tun. Also halt gerade dieses, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, alle anderen sind viel besser. Also gerade wir Frauen können das ja sehr gut mit dem Ich bin nicht gut genug.
Ja, das wurde uns wohl in die Wiege gelegt. Nein, das wurde es nicht tatsächlich. Aber es ist viel in der Kindheit passiert.
Ja.
Na, da bin ich völlig bei dir. Kindheit, Jugend. Und es sind jetzt nicht nur die Eltern, die ja alles richtig gemacht haben aus ihrer Sicht der Dinge. Ja, ich sag mal, Eltern geben immer ihr Bestes. setze ich jetzt einfach mal voraus. Und da geht es auch gar nicht um Schuld oder Nichtschuld oder was auch immer, sondern es geht darum, dass ich eine Persönlichkeit habe, schon als Kind, wenn ich auf die Welt komme, die erstmal bis zu 7 Jahren eigentlich alles aufsaugt. Also nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch das Gehirn saugt alles auf, was mir entweder vorgelebt wird oder gesagt wird oder ich Handlungen wahrnehme. Und all diese Dinge, die wirken auf ein Kind und prägen in diesem Kind dann schon eine erste Wahrheit, also quasi die Brille, mit der ich dann auf die Welt schaue. Und wenn da so Dinge in mir noch immer wirken wie, da waren Sätze wie, das kannst du noch nicht, dafür bist du noch zu klein. Oder werd du erstmal groß, dann höre ich dir auch zu. Jetzt reden die Erwachsenen. Ein Mädchen macht sich nicht schmutzig.
Die ganzen Klassiker. Mädchen
schreien nicht. Gell? Kennst du alle, oder?
Ja, ja. Die kennen wir, denke ich mal. Jeder von uns wird die kennen.
Schätze ich auch. Und daraus sind tatsächlich auch innere Antreiber entstanden. Da gibt es ja diese 5 prägnanten und dieses sei brav ist vor allem bei Mädchen ganz arg. Mhm. Ne? Oder dann ja entwickelt sich einfach, du bist nicht gut genug. Weil man hat dich ja so nie gelobt. Man hat ja nie zu dir gesagt, du bist wundervoll. Du bist genau richtig. Mhm. Hat man das zu dir gesagt, als du klein warst?
Na, um Gottes Willen, das war auch dann wiederum auch gar nicht so diese Zeit, wo ich denke, heute wird da vielleicht viel bewusster auch schon mit umgegangen, aber in meiner Generation war das einfach noch gar nicht so.
Ja, meiner Generation auch nicht. Und da kann man auch wirklich, deswegen sage ich es nochmal ganz deutlich, da kann man niemandem einen Vorwurf machen.
Nein, um Gottes Willen.
Meine Eltern, wahrscheinlich deine auch, sind einfach Eltern, die gezeugt oder auch sogar schon geboren wurden noch in der Kriegszeit oder kurz danach.
Ja, ja.
Und da war einfach das Funktionieren völlig im Vordergrund gestanden. Man musste ein Haus bauen oder man musste einfach Deutschland wieder aufbauen. Die Wirtschaft sollte wieder funktionieren und. Und da gab es nicht dieses Thema Reflexion und was mache ich denn da mit der Psyche, wenn ich da solche Sätze ausspreche? Das war nie ein Thema. Das Wort Selbstliebe gab es damals gar nicht. Also ich kann mich nicht erinnern. Ja, genau.
Ja, also ich sehe das halt auch immer so. Es ist ja bei jeder Generation, ich meine, auch die Eltern von heute machen ja auch Fehler in Anführungsstrichen. Ja. Es sind ja keine Fehler, aber es ist einfach das, was heute für sie die Realität ist.
Ja.
Und das ist dann in 20 Jahren aber was ganz anderes für die Kinder. Und sie haben aber diese Realität mitgenommen, ne?
Ja. Ja, ich glaube so ein bisschen, das Schlimmste, wenn man das so bezeichnen mag, ist einfach das, dass man diese Kinder, egal ob es früher oder heute war, nie zu einem authentischen, individuellen Menschen erzieht, sondern quasi immer die Brille, die man selber aufhat, drüber stülpt. Ja? Es gibt immer etwas, was an Erwartung da ist. Es gibt immer etwas, was an Funktionieren ist auch immer noch dabei, auch heute noch. Aber vor allem ist es die Erwartung, die Vater, Mutter oder vielleicht auch Großvater, Großmutter haben, die da ganz groß mitspielen und das Kind immer das Gefühl hat, ich kann ja so nicht richtig sein, weil ich bin eigentlich anders und kann das nicht ausleben. Und das sind einfach, sage ich jetzt mal, 90% aller Menschen. Natürlich gibt es auch die, die wirklich das gelebt haben und leben durften. Die gibt es auch. Auch da kenne ich welche. Und das ist alles wunderbar. Aber die, die es halt nicht hatten und nicht diese Möglichkeit haben, die können sich heute zum Beispiel an mich wenden. Das sind dann die 1-zu-1-Coachings, die ich mache. Und das verbastle ich auch in den Seminaren, wenn ich dann draußen bei der Firma bin. Wenn es da heißt, unsere Teams können nicht miteinander kommunizieren, zum Beispiel, dann weiß ich doch ganz genau, das kann ja nur daran liegen, dass da halt jemand irgendwo einen Glaubenssatz mit sich trägt und der andere Glaubenssatz, der heißt dann halt anders.
Ja.
Und dann ist die Konfrontation schon geschaffen, genau.
Ja. Und ich meine, wir haben das jetzt gerade so auf Eltern oder vielleicht auch Großeltern bezogen, aber man muss ja auch sagen, es sind ja auch oft so aus dem Umfeld, Lehrer etc. Und da reicht ja oft schon ein ganz kleiner Satz, der mal irgendwo nebenbei gefallen ist und der sich dann aber auch so tief eingräbt. Ne? Also ich habe letztes Jahr ist mir so ein Glaubenssatz bewusst geworden und wo ich dann aber auch gleich gemerkt habe, wo der herkam, wo ich dachte, das darf doch echt nicht wahr sein. Den hast du jetzt 30 Jahre mit dir rumgetragen, ohne das überhaupt zu wissen. Ne?
Also wie konntest du den auflösen? Also du hast ihn quasi reflektiert?
Ich hatte immer den Glaubenssatz, ich kann nicht reden. Ich bin mehr fürs Schreiben gemacht.
Okay, spannender Glaubenssatz.
Ich habe auch immer sehr, sehr gern geschrieben und habe mich aber immer darum gedrückt, wenn es darum ging, halt zu reden.
Okay.
Ja, und dann war ich, ich sehe bei dir gerade im Hintergrund, du warst ja auch beim lieben Hermann Scherer. Dann war ich da auch im Goldprogramm bei Hermann Scherer und da werden wir oder wurden wir ja auf die Bühne geschubst sozusagen. Und ich bin auf diese Bühne gegangen und ich hatte den Spaß meines Lebens. Und habe dann gedacht, irgendwie passt das jetzt nicht. Warum glaubst du eigentlich, du kannst nicht reden? Weil auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren gut. Und dann ist mir das eingefallen. Also dann kam wirklich 2-3 Tage später kam ein Satz in meinen Kopf geschossen. Den hat mir mal ein Lehrer gesagt, ein Sportlehrer, der zu mir gesagt hat, Nicole, du sprichst wie ein Gossenkind, weil ich ein bisschen im Dialekt gesprochen habe und Wörter oder Wortenden verschluckt habe. Ich bin aus dem Harz, also wir haben noch so ein bisschen Harzer Platt noch mit drin gehabt und das war halt die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Kein reines Hochdeutsch. Und er hat dann halt gesagt, du sprichst wie ein Gossenkind.
Wahnsinn, ja, tatsächlich.
Und dann war bei mir drin, du kannst nicht reden.
Ja. Das ist so verrückt, wirklich. Und nein, danke, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Es sind nicht nur Eltern und Großeltern. Jegliche Bezugsperson, die dir in deiner Kindheit, Jugend begegnet ist, das kann ein Klassenkamerad sein, der sagt, oh Mann, nach den Sommerferien zum Beispiel, habe ich erlebt. Nach den Sommerferien 6 Wochen nicht gesehen, kommt er und sagt, Mensch, du hast aber zugenommen.
Ja.
Was denn? Statt zu sagen, hey, schön dich zu sehen oder was auch immer. Nee, Mensch, du hast aber zugenommen. Und da war das nicht mal böse gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja. Aber was es mit mir macht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. So wie das es mit dir gemacht hat. Genau. Ich habe den geschnitten, gemieden, gedacht, scheiße. Und war nicht schön.
Das ist Wahnsinn, was wir da so mitnehmen, ne?
Ja, genau. Und deshalb ist Mobbing ja auch so ein Thema. Ein ganz arges Thema tatsächlich jetzt heute in unserer Zeit. Früher gab es Mobbing auch. Da war es aber halt, wurde es bei uns genannt, gehänselt oder hänseln.
Genau,
genau. Ja, genau. Halt sagt man
und Mobbing. Da hat man dann einfach von den Eltern mitgekriegt, ja, mein Gott, damit musst du umgehen, dann musst du dich halt wehren und fertig.
Hat aber früher gut funktioniert, denke ich.
Ja, trotzdem ich denke, das war auch noch auf einer ganz anderen Ebene, ne?
Ja, ja.
Das muss man, glaube ich, auch sagen.
Ja, vielleicht nicht ganz so link oder nicht so hinten rum oder wirklich.
Ja,
vor allem
nicht so öffentlich, weil das geht ja heute dann doch größtenteils auch in den Online-Bereich rein. Ja. Und wenn du da dann auf TikTok für Hunderttausende sichtbar gemobbt wirst, ist das doch eine andere Hausnummer, ne?
Ja, eine komplett andere Hausnummer. Ja. Das ist hochschädigend, das ist für immer vorhanden und ja, das ist schon ganz krass. Ja, genau. So war das.
Ja, und ja, jetzt waren wir ja auch bei dem Thema Stress und dass dann natürlich häufig Glaubenssätze zugrunde liegen. Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat?
Also mein Gefühl ist tatsächlich, dass nicht das Stresspotenzial zugenommen hat, sondern eher diese psychischen Belastungen, diese mentale Erkrankung, die dann eher tatsächlich in Richtung Ausbrennen geht. Weil wir heute, dadurch, dass wir permanent diesen Eindrücken, Einflüssen, Signalen, was von außen ja permanent kommt, weil wir denen ja oft tatsächlich hilflos ausgesetzt sind, kann unser Geist, der einfach auch manchmal runterfahren muss, der manchmal einfach Ruhe braucht, um sich zu erholen, der kann sich dem gar nicht mehr entziehen. Und deshalb ist das Ausbrennen, ja, diese psychischen Erkrankungen liegen ja mittlerweile auf Platz 2 laut Techniker Krankenkasse. Für Ausfälle beim Arbeitgeber sind einfach da die Ehren. Also ich sehe mehr das Potenzial da drin oder mehr die Problematik da drin als in diesem Stress, weil das ist mittlerweile eher bekannt, dass ich tatsächlich, wie ich damit umgehe, kann ich den Stress vermehren oder auch nicht. Wie ich meine Aufmerksamkeit reingäbe in ein, es passiert eine Situation und ich kann entweder sagen, mein Gott, okay. Dann habe ich 10% meiner Aufmerksamkeit dieser Situation geschenkt. Ich kann aber auch sagen, ich mache jetzt aus dieser winzig kleinen Mücke einen Elefant, so wie das erleben wir im Verkehr immer noch häufig. Dann habe ich da aber ganz viel Aufmerksamkeit reingegeben. Dann ist es ein großes Problem. Aber das haben viele tatsächlich schon im Griff. Was wir aber nicht im Griff haben, ist dieses mentale Abschalten. Dieses wirklich Runterkommen, dieses wirklich mal Erholen dieses Geistes, Ich weiß, dass es Menschen gibt, und davon sind, ich weiß nicht, ob du auch jemanden kennst, gibt nicht wenige, die können zu Hause, wenn sie allein in der Wohnung sind, diese Stille nicht ertragen. Die brauchen Hintergrundgeräusche.
Ja.
Natürlich sei, sie fühlen sich sonst einsam, das ist das eine. Aber das andere ist, sie hören sich sonst wahrscheinlich denken oder genau. Der Gedanke, ja, ne, das Gedankenkarussell hört nicht auf und so wird es wieder gebunden an ein Signal oder an etwas, was vom Radio kommt oder vom Fernseher und sie sind quasi abgelenkt und müssen dem nicht, ja, zuhören.
Ja, wir müssen uns dann nicht mit uns selbst auseinandersetzen.
Ja, genau.
Und die eigene Stimme dann mal hören, die dann vielleicht sagt, du, das ist gar nicht so toll, was du da momentan machst.
Ja, genau, ne? Der innere Kritiker.
Ja.
Und das sehe ich als sehr, sehr kritisch. Also da bin ich echt skeptisch, wie das weitergeht.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, meine letzte Festanstellung, ich bin so ein, ja, eher so ein Typ Workaholic, aber halt auch, weil ich wirklich meine Arbeit liebe. Und ich habe da Stunden gerissen ohne Ende, morgens um 7 ins Büro, abends um 11 wieder raus und war da auch glücklich mit oder dachte ich dann auch. Und dann war es so, dass wir teilweise zu viel Urlaub aufgebaut hatten und zu viel Überstunden aufgebaut hatten. Und mein Chef sagte dann zu mir so, Nicole, du musst jetzt 3 Wochen zu Hause bleiben. Ich habe gesagt, nö, kein Bock. Was soll ich 3 Wochen zu Hause?
Meine ich, was soll ich da?
Ja, und er hat gesagt, nee, das geht nicht anders. Wir kriegen uns echt langsam Ärger mit dem, was du hier aufgesammelt hast. Du musst jetzt wirklich mal zu Hause bleiben. Und dann bin ich 3 Wochen zu Hause geblieben, bin wieder in die Firma gekommen und habe sofort gekündigt. Weil diese 3 Wochen waren halt für mich so dieser Zeitpunkt, wo ich dann runterkam. Wo ich aus diesem ganzen, was ich ja als normal empfunden habe, rausgerissen wurde. Und dann habe ich mir selbst mal zugehört und habe gemerkt, du, das ist eigentlich gar nicht das, was du willst.
Das hast du in den 3 Wochen bemerkt, aber dann warst du tatsächlich schnell, was das anbelangt.
Ich bin immer sehr schnell mit Entscheidungen.
Okay. Weil das, ja, wie lange warst du in der Festanstellung?
Ich glaube 3-4 Jahre.
Ah, okay.
Ja.
Weil tatsächlich, also wenn ich jetzt von mir wieder sprechen darf, da gibt es auch so die letzte Festanstellung, die letzte wirklich langjährige Festanstellung war, auch wie du gerade gesagt hast, es war meine Passion. Ich habe diesen Job leidenschaftlich gerne gemacht und ich war da wirklich der Meinung, das ist mein Ding. Das war eine Stammzellspenderdatei. Und ich habe für leukämiekranke Patienten den passenden Stammzellspender gesucht, indem ich dort, wo der Patient, also wo das Schicksal quasi erfolgt ist, in dem Ort, in der Umgebung, entweder mit der Familie oder mit einer anderen Initiativgruppe, einem Verein, was auch immer, Stammzellspender-Events, also Typisierungsaktionen organisiert. Und das war natürlich auch eine lange Vorbereitungszeit. Das waren meistens 4 bis 6 Wochen Vorbereitung. In der Zeit hatte ich den Kontakt zur Familie. Und ich habe bemerkt, dass die Hoffnung schöpfen, wenn ich komme. Das heißt, ich konnte diese, denen wird ja oft der Boden unter den Füßen weggerissen. Ja. Ich konnte diese Angst und auch diese nicht Panik, sondern die Verzweiflung umwandeln. Also die Energie, die ja mal auch in die Verzweiflung steckt, die mentale, umwandeln in Hoffnung und in Hilfe. Das heißt, die haben sich da engagiert. Da mussten die auch nicht mehr drüber nachdenken. Und die waren dann einfach wirklich voll dabei und haben dann oft ganz riesengroße Events auf die Beine gestellt. Und für mich war immer klar, die haben ein Problem. Deshalb nehme ich die ernst und ich bin immer für die da. Und das war dann 24/7 der Fall. Wirklich mit nachts und abends und immer Betreuung. Wen ich aber immer dabei vergessen habe, war mich selber.
Ja.
Dabei bin ich ausgebrannt, obwohl ich der Meinung war, das ist der Job meines Lebens, das ist meine Lebensaufgabe. Ich liebe diese Arbeit. Ich möchte nichts anderes machen. Hätte ich einfach mal ein bisschen besser auf mich Acht geben sollen,
ja,
wäre das okay gewesen. So bin ich ins Burnout gefallen. Und der Clou war, das war auch dann wirklich der Wendepunkt in meinem Leben, mein Vater hat die Leukämie bekommen. Der hatte die Erkrankung dann am Ende, gegen die ich immer angekämpft habe. Und das war dann wirklich so bei mir der Boden unter den Füßen weg. Ich konnte ihm nicht helfen, hätte ich so oder so nicht gekonnt. Ich war als Stammzellspender registriert, aber seine Erkrankung war so akut und so aggressiv, dass es nie zu einer Stammzellspende gekommen ist. Aber trotzdem habe ich mich dafür verantwortlich gemacht, dass ich ihm nicht helfen kann, weil ich doch so viel anderen schon helfen konnte. Und so habe ich mich tatsächlich mental fast schon zerstört. Und dann sagt er mir noch 3 Wochen, bevor er wirklich starb und gegangen ist, sagt er zu mir: Mensch, Mädel, jetzt leb du endlich mal dein eigenes Leben. Und lebe so, wie es dir gefällt und für dich passt. Und nicht so, wie es andere von dir erwarten. Und lebe es jetzt, weil du siehst es an mir. Es kann oft für vieles zu kurz sein. Und das war wie ein Vermächtnis für mich. Das hat dann wirklich auch in meinem Kopf viel verändert, tatsächlich. Wobei ich aber gebraucht habe, bis ich verstanden habe, was er mir da wirklich sagen wollte. Ich dachte erst, was meint er nur? Ich habe doch ein Leben. Ich habe einen tollen Job. Ich habe 2 Kinder. Ich habe ein Leben. Bis ich dann aber wirklich nach und nach, das hat bei dir 3 Wochen gedauert, ich habe ein bisschen länger gebraucht, Nicole, bis ich dann nach und nach, wann immer ich darüber nachgedacht habe, abends auf dem Sofa saß und bemerkt habe, dass ich eigentlich nur eine Hülle bin. Und dann stand ich vor dem Spiegel und habe mich gefragt, wer ist die Frau, die mich da gerade anschaut? Ich habe mich nicht mehr gefühlt, nicht mehr gespürt, nicht mehr. Das war
das. Das ist so eine Rolle, die du ausgefüllt hast, ne?
Genau, genau.
Ja.
Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, Selbstliebe in mein Leben dann noch einzuladen. Wirklich zu sagen, ich bin ich und ich muss keine Rolle mehr spielen. Heute bin ich authentisch und ich kann vom Herzen raus sprechen und ich kann strahlen. Das konnte ich damals alles nicht mehr, weil das gar nicht in der Rolle vorgesehen war wahrscheinlich, sondern nur das Funktionieren vor allem. Und das war dann wirklich eine Zeit, wo ich dachte, meine Güte, was habe ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt alles womöglich verpasst? Weil plötzlich konnte das Leben leicht sein. Stress ist ja immer so ein Kampf, ne? So ein bisschen eine Schwere. Ja. Genau. Aber wenn du den einfach anders, also den Stress anders betrachtest oder dann auch die Leichtigkeit in dein Leben einkehrt, weil du wirklich selber dein Leben kreierst, weil du morgens schon entscheidest, wie dein Tag sein soll, weil du morgens schon dir klar machst, genau, was du da jetzt heute kreieren darfst, dann ist das Leben leicht.
Und ja, das agieren statt reagieren, ne?
Ja,
also
genau.
Das merke ich bei mir immer ganz stark, wenn ich dann irgendwie, ja, wir haben vorab schon gesprochen, momentan bei mir ist es schwierig, viele Termine fallen aus, weil die Menschen gerade alle krank sind. Und dann weiß ich natürlich, irgendwann kommt das dann wieder gebündelt, wahrscheinlich noch kurz vor Weihnachten, weil alle noch schnell wollen. Und dann bin ich nur im Reagieren drin. Und dann merke ich aber auch ganz schnell, wie mein Energielevel wirklich von 100 auf 10 runtergeht. Und dann quäle ich mich dann wirklich ein paar Tage durch. Ich meine, ich weiß ja, woran es liegt und ich weiß auch, dass es dann besser wird. Aber das ist für mich immer dieses Zeichen, wenn ich müde bin, dann gucke ich hin und ich weiß, ich reagiere nur noch, statt zu agieren. Und das ist dann der Hebel, ne?
Ja, genau. Da gebe ich dir jetzt mal was mit, Nicole.
Ich bin
ja auch Speakerin und ich habe eine Keynote und da heißt einfach meine Botschaft, die ich damit auch wirklich rausgebe, sorge erst gut für dich, bevor du dann im Leben anderer einen Unterschied machst. Und das ist genau so gemeint. Und als Bild kann ich dir gerne nochmal die Sauerstoffmaske mitgeben, gell? Die bei Druckabfall von der Kabinendecke fällt, die du zuerst dich aufsetzen musst, weil sonst kannst du den anderen nicht helfen. Und insofern, genau, gebe ich dir das gerne mit. Vielleicht kannst du da danach ein bisschen strukturieren, wenn die jetzt alle noch vor Weihnachten wollen. Dass es einfach für dich auch passt und stimmt.
Ja, klar. Also es ist aber wirklich eine gute Erinnerung, weil eigentlich wissen wir es, ja, aber das vergessen wir dann gern in diesem Moment, ne?
Ja, deshalb, ich habe mir die Sauerstoffmaske tatsächlich auch in der Keynote mitgenommen und versuche die, wann immer ich kann, auch in Videos einfach immer wieder dann zu zeigen, weil ich finde dieses Bild extrem prägnant.
Ja.
Und das leuchtet jedem ein und dann weiß es auch sofort jeder. Da brauche ich gar kein Wort mehr drüber verlieren. Jeder weiß, nee, zuerst muss ich gucken, dass ich in meiner Kraft bin, in meiner Energie und dann kann ich loslegen.
Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir ja auch schon an dem Punkt, wo halt bei dir dieser Wandel war, wo du gesagt hast, so raus aus dem allseits bekannten Hamsterrad in dem Sinne auch und ich muss was verändern. War das dann für dich gleich klar, in welche Richtung du gehst, oder?
Nein, gleich klar nicht, aber wir sprechen ja jetzt über Jahre, ne? Also das ist alles passiert, 2014, 15, 16 waren so diese ganz schlimmen Jahre. Nee, das hat schon gedauert. Und tatsächlich, was ich aber sicher wusste, war, ich möchte Antworten finden für die Fragen, die ich in meinem Kopf habe. Warum passiert mir das? Warum musste mein Vater sterben? Warum habe ich in meinem Leben immer wieder ein Muster, was sich ständig wiederholt? Ich habe da nie Antworten drauf gefunden. Also hat sich das bei mir so quasi, oder ist das so gestartet, dass ich Ausbildungen angefangen habe, von denen ich dachte, dass die mir vielleicht Antworten bringen. Die habe ich nur für mich gemacht. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche da jetzt irgendwie wieder kein Wissen oder Input, sondern eine Möglichkeit, auf diese Antworten zu stoßen. Und die habe ich tatsächlich gefunden. Ich war Mediatorin, habe ich eine Ausbildung gemacht. Gewaltfreie Kommunikation, da hast du schon ganz viel bedürfnisorientiert und so weiter. Ja. Genau. Dann war das Coaching und dann halt auch natürlich der Stressmentor. Und das alles war so ein Paket, was ich da geschnürt habe, über Jahre halt diese Ausbildungen gemacht, immer auch nebenberuflich, bis ich dann dachte, das Stressmentorenausbildung, da war so dieses, der erste Funke zu dem, ich sollte das vielleicht beruflich machen. Da musste man tatsächlich als angehende Stressmentorin eine eigene Geschichte vor dem Plenum einfach vortragen. Das waren vielleicht 50 Auszubildende oder einfach die, das auch gerade Mentees, nenne ich es mal. Und ich habe denen die Geschichte von meinem Vater erzählt. Und anhand dieser Geschichte sollte ich eines dieser Stresstools erklären. Und das war überhaupt gar kein Thema. Und das ging ganz einfach mit dieser Geschichte. Aber nach der Geschichte war das so still in diesem Raum. Du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Und ich habe die Leute angeguckt. Ich war natürlich aufgeregt. Aber einfach ein Glitzern in verschiedenen Augen gesehen. Und ich habe auch Betroffenheit gesehen. Ich habe diese Stille gesehen. Und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Geschichte öffentlich erzählt habe. Und man hat das an meiner Stimme auch gehört zu dem Zeitpunkt, die immer wieder gebrochen war. Und dann haben die applaudiert und auch diese Trainer, das waren Drachen, die Drachenbergsbrüder, ich weiß nicht, ob die dir was sagen?
Ja.
Ja, genau. Die haben dann auch gemeint, hey, du solltest da mehr draus machen. Keine Ahnung, was denn da wirklich letzten Endes mir das da ins Nest gelegt wurde, aber da kam so der Funke auf, man hört mir zu. Ich habe ja auch 1000 Glaubenssätze gehabt. Ich dachte immer, das, was ich zu sagen habe, interessiert keinen. Doch. Man hört mir zu. Und nicht nur, dass man mir zuhört, die kamen nach und haben gesagt, sie hatten Gänsehaut. Die kamen nach und hatten gesagt, sie waren so berührt. Die kamen hinterher zu mir und haben gesagt, hey, und deine tolle Stimme. Also es waren einfach so verschiedene Aspekte, die da zusammenkamen. Und dann, ja, von da ab habe ich gedacht, ich sollte das tatsächlich beruflich machen. Weil wenn ich Menschen erreichen kann und durch meinen Erfahrungsschatz dann auch noch quasi Mehrwert bieten kann oder Wissen mitgeben kann oder denen einfach helfen kann, weil helfen, Menschen helfen, mache ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon, war ja auch bei der Stammzellspenderdatei ganz oberste Priorität. Dann kann ich aber, wenn ich jetzt auch helfen kann mit dem Wissen, was ich habe, mit der Geschichte, die ich erlebt habe, dann kann ich alles wieder verknüpfen und dann wird für mich einfach, da schließt sich ein Kreis. Und es fühlte sich super gut an. Und da war dann der Gedanke geboren, das war 18, 19 und dann habe ich das erste Mal mich selbstständig gemacht, also so richtig 22 eigentlich erst, letztes Jahr. Und in die Vollzeit-Selbstständigkeit bin ich jetzt erst im September gegangen. Also bis dahin habe ich es einfach immer noch nebenberuflich gemacht. Ja. Und jetzt aber, genau.
Jetzt Vollgas.
Starte ich durch, genau.
Ja. Ich finde das sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Hast du eigentlich in so einem Nebensatz fallen lassen mit meinen Erfahrungen dabei? Und ich glaube, das macht den Unterschied. Es werden wahrscheinlich viele diese Ausbildung gemacht haben, aber es ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, wenn man erstmal, wie du es auch gemacht hast, aus dem Wunsch zur Selbsthilfe heraus, also nicht nach dem Motto, mach jetzt die Ausbildung, um damit in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wenn du selbst halt etwas durchgemacht hast, etwas erfahren hast. Das heißt, wenn du deine Persönlichkeit damit reinbringst. Und das ist dieser Unterschied. Das ist das, was einen, ich sage jetzt mal, normalen Stresstrainer von einer Stresstrainerin aus Leidenschaft unterscheidet. Und das ist es, was bei den Menschen dann natürlich auch spürbar ist und ankommt. Und das finde ich mal so unheimlich wichtig. Wir sagen sowas oft nur im Nebensatz, so, ja, mit meiner Erfahrung habe ich dann halt, ne, ist ja ganz normal. Aber das macht den Unterschied, oder?
Mit Sicherheit. Ich danke dir auch, dass du das jetzt aufgegriffen hast. Ja, die Rückmeldung ist bis heute so geblieben. Ich kann berühren. Ich hole Menschen dort ab, wo sie stehen. Und das ohne zu wissen, also ne, unwissentlich. Mhm. Ich stelle mich nicht da vorne hin und weiß, ich kann nicht da abholen, sondern ich fange einfach an zu reden und brenne für genau dieses Thema. Ja. Das heißt, die Leidenschaft schwingt immer mit, weil ich es erlebt habe, weil ich weiß, dass es anders gehen kann, weil ich erfahren habe, wie es sich anfühlt, wenn sich ein Leben leicht anfühlt. Und wenn man es einfach wirklich erfüllt leben kann und nicht ständig mit diesen limitierenden Gedanken, oh je, was passiert jetzt oder was kommt next als nächstes oder so das alles. Ich weiß das auch, wie das sich anfühlt. Aber das Heute ist definitiv besser. Und genau kann ich transportieren. Und danke, dass du das so aufgegriffen hast.
Ja, ja, das ist es. Wir sind echt toll daran drin, uns das so klein zu reden. Aber das, was in uns ist, ist wirklich das, was wichtig ist. Und deshalb, ich finde das immer unheimlich wichtig, das auch nach außen dann zu zeigen.
Ja, da kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr anders. Also da, wenn ich über dieses Thema spreche, da ist immer ein Strahlen da. Zumindest auch die Rückmeldung. Aber ich merke das ja auch selber, wie das so alles rauskommt. Da könnte ich stundenlang drüber sprechen, was es dann da für Vorher-Nachher-Erlebnisse gibt oder was man wirklich tun kann, auch in der Weihnachtsbäckerei. Als du eingangs gesagt hast, hier Stress vor Weihnachten, habe ich an die vielen kleinen Bäckerinnen gedacht. Und nicht kleine Bäckerinnen, um Gottes Willen, sondern an die vielen Muttis und ich selber habe auch gebacken, die dann einfach danach, wenn sie fertig sind, also ich habe mich immer ganz K.O. gefühlt nach der Weihnachtsbäckerei, so einen Tag Plätzchen ausstechen und dann auch noch hier verzieren und machen und tun. Dann war ich völlig K.O. und dann kam von der Familie einfach nur, das war ja dann selbstverständlich, die Plätzchen waren da. Da kam nie, wow, das schmeckt ja dieses Jahr wieder super lecker oder das ist mein Lieblingsplätzchen. Yeah, toll, dass du das wieder gemacht hast oder irgendwas in die Richtung. Das passiert mir heute nicht mehr. Ich habe auch meine Familie dazu gebracht, zu sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe mich den ganzen Tag in die Küche gestellt, damit wir gemeinsam ein schönes Weihnachtsfest feiern können. Und ich möchte bitte gerne eine Rückmeldung haben, ob die Plätzchen schmecken. Wenn sie dir nicht schmecken, behalt's für dich. Das sage ich tatsächlich heute. Hey, es war trotzdem viel Arbeit. Das ist genau, trenne deine Leistung vom Ergebnis. Die anderen beurteilen sowieso, wie und was sie wollen.
Ja, und das hat meist auch rein gar nichts mit dir zu tun.
Richtig, genau. Das wird getrennt jetzt. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber ich möchte, dass meine Leistung gewertschätzt wird. Ja, genau. Das musste ich vorher denken. Ich habe immer sofort immer einen Film im Kopf oder ein Bild vor Augen.
Und denke, da passt auch irgendwie, ich habe einen, das ist eigentlich ein Slogan von Garmin. Ich weiß nicht, diese Sportuhren und sowas machen, kennst du bestimmt die Firma.
Ja, ja, meine Tochter hat mal fürs Marketing gearbeitet für Garmin.
Ja, und die hatten lange Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, den Slogan Beat Yesterday. Und das ist für mich immer so was gewesen, was hängen geblieben ist. Also gar nicht so, was das Ergebnis ist, sondern ich habe für mich immer so, ich will einfach ein Stückchen besser werden.
Okay.
Und dann kam es später mit James Clear, der das Buch geschrieben hat, die 1%-Methode, jeden Tag 1% besser werden.
Ja.
Das sind so meine Antreiber dann geworden, wo ich gesagt habe, es muss ja gar nicht perfekt sein, aber wenn ich ein kleines bisschen besser bin, als ich es gestern war, dann hat sich ja schon so eine Menge getan und diese 1% ist ja gar nichts.
Nee.
Macht aber auf Dauer gesehen Zinseszinseffekt wahnsinnig viel aus, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ach so, ich habe es nämlich jetzt gerade gar nicht gleich verstanden. Beat yesterday, klar. Übertreffe dich, wie du gestern warst. Werde täglich besser. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich es auch. Es sind die Mäuseschritte und das ist auch der 1%. Es sind die kleinen Schritte. Und ich mache gerade einen Adventskalender, nur jetzt nebenbei, gebe jeden Tag eine Achtsamkeitsübung raus, so eine Reflexionsfrage, eine Übung, wo ich sage einfach hier, mach es in kleinen Schritten, nimm dir 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, aber mach es für dich und mit dem Bewusstsein. Du tust es für nie jemand anderen, du tust es für dich. Und dann schau einfach mal, was du da rausziehen kannst. Oder lernst du dich vielleicht besser kennen? Bist du mehr bei dir? Kommst du mehr zur Ruhe? Was auch immer. Das sind winzig kleine Stellschrauben.
Ja.
Ende haben wir aber vielleicht ein entspanntes Weihnachtsfest.
Auf jeden Fall. Ich finde das eh so schön bei dir. Ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht lange. Wir hatten dann kurz über WhatsApp Kontakt und ich sehe immer deine Stories und ich sehe, dass du morgens draußen spazieren gehst. Du machst immer einen schönen Spaziergang. Dann höre ich deine Sprachnachricht, die du in den Stories hast. Und ich finde das immer so schön, weil du lebst das einfach.
Ja.
Und ich wusste am Anfang noch gar nicht so richtig, was du tust. Hatte also erst wirklich noch nicht geschaut, sondern habe gedacht, ich lerne jetzt erstmal die Manuela so kennen, wie sie ist. Und dann gucken wir mal, was dahinter steht. Und hatte aber halt gleich so dieses Gefühl, ja, das ist sie. Also diese Achtsamkeit, die war, oder die hast du gleich gespiegelt. Und da konnte ich mich sofort drin finden und habe gesagt, ach, das ist schön.
Oh, danke,
und gerade, weil ich bin morgens gerade mit dem Hund reingekommen und habe dann kurz aufs Handy geguckt und habe gesehen, du warst auch gerade draußen und das ist auch schön.
Das schafft sogar soziale Medienverbundenheit. Dafür ist es wirklich gut. Danke dir von Herzen. Sehr schön.
Ja, du hast vorhin gesagt, du bist damit sehr viel mit deinem Thema in Firmen unterwegs. Ist das jetzt nur im Firmenumfeld, Unternehmensumfeld, wo du tätig bist? Oder bist du gerade im 1-zu-1-Coaching auch eher im privaten Bereich mit?
Ich habe tatsächlich gestartet im 1-zu-1 im privaten Umfeld und habe dann aber trotzdem mich geöffnet, weil mir nach Corona immer wieder zugetragen wurde, dass, ich nehme jetzt mal das pädagogische Personal als Beispiel, dass sich da so viel verändert hat, auch in den Familien, weil die ja oft zusammengesteckt wurden, in der Wohnung viel Zeit verbracht haben, da sind teilweise Dinge aufgeploppt, damit hat keiner gerechnet. Und es gibt einfach viel Konfrontation auch mit dem pädagogischen Personal, von Elternseite, von Leitungsseite, von was auch immer. Und da wurde ich immer wieder darauf angesprochen, ob ich denn da ein bisschen Resilienz stärken könnte. Mittlerweile bin ich mit der IG Metall im Gespräch, ob ich Betriebsrätinnen stärken kann. Auch die haben Themen, die ihnen zugetragen werden aus dem Betrieb, die quasi die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von zu Hause mittragen. Ja. Ich habe früher noch, wo ich groß geworden bin, hieß es immer, trenne privat und geschäftlich immer. Vergiss es, genau. Funktioniert nicht. Nein, never ever. Genau, deshalb, also die gehören gestärkt. Und so hat sich das dann aufgebaut. Also ich bin da immer offen und was man an mich heranträgt, versuche ich einfach entweder zu integrieren oder dann auch entsprechend umzuwandeln, so wie du am Anfang gesagt hast, eine Lösung zu finden, ein Angebot zu machen. Und so ist es tatsächlich im Moment stärker, der B2B-Bereich. Ja. Ich bin stärker und mehr mit Seminaren und Workshops unterwegs, um eben wirklich die wertschätzende Kommunikation rauszutragen und aber auch eben Sichtweise auf bestimmte Dinge dann zu verändern, wenn ich das kann, vor Ort und die Resilienz zu erhöhen. Ja. Gerne noch, ich habe immer noch private Klienten, auch im 1-zu-1. Und was ich spannend finde, und ich denke, da darf ich jetzt auch drüber sprechen, es gibt Firmen, für die ich arbeite, wo sich aber quasi von der Abteilung, die mich buchen, selbst die Frauen sich bei mir coachen lassen. Weißt du, was ich meine? Also ihre Glaubenssätze transformieren und so. Ja. Und das war am Anfang, ich konnte es gar nicht glauben, dann habe ich es als Geschenk angenommen und ich fand es einfach genial, also was kann mir denn Besseres passieren? Die bemerken, die sind reflektiert und bemerken, da gibt es noch was. Das verhindert mich am Weiterkommen. Ich gehe da mal zu Frau Ortmann und lass mich coachen.
Ja, es ist so ein bisschen wie ins Wespennest stechen, ne?
Ja.
Also wenn man einmal so diese Tür aufgemacht hat und trifft da auf Menschen, die dann auch offen dafür sind, dann findet das halt statt, dass die sich überlegen, Moment, irgendwie, da sollte ich mal genauer hingucken und da sollte ich mir auch jemanden an die Seite holen, der mit mir schaut und der mich dabei begleitet, ne?
Genau. Und es ist eine Methode, die tatsächlich in einer meditativen Haltung stattfindet. Ich nenne das die liegende Acht von Christina und Walter Hommelsheim. Ja, ja, genau.
Raper, ne?
Ja, genau. Die Methode wende ich an. Und das ist dann halt für viele doch noch unbekannt. So dieses wirklich in einer Art Trance oder Meditation, also in einer Entspannungshaltung zurückzugehen, womöglich in diese Situation, wo dieser Glaubenssatz entstanden ist und dann ist einfach integriert die Arbeit mit dem inneren Kind.
Ja.
Und auch das, man hört immer mehr davon, aber dass das jeder schon wirklich mal gemacht hat oder sich in Verbindung gesetzt hat auch mit dem inneren Kind, das ist noch immer, also ich habe noch wenige Menschen getroffen, die das wirklich, die sagen immer, ich habe es schon gehört, Aber gemacht habe ich es noch nie und die sind dann neugierig auf die Methode. Und lassen sich dann auch da echt drauf ein und es ist so schön, Nicole.
Ja, das glaube ich. Und gerade die liegende Acht ist ja nun auch wirklich darauf ausgelegt, dass man schaut, wo stehe ich gerade, dann in die Vergangenheit geht und von da aber dann halt auch wieder den Bogen in die Zukunft schafft. Ne?
Genau, genau. Eine neue Entscheidung findet, die auflädt, sie mitnimmt, verankert, noch ein paar Werte dazu vielleicht findet, also einfach noch Verknüpfungspunkte und dann, genau, kann man das dem Unterbewusstsein immer wieder mitgeben, bis es dann aus einem kleinen Trampelpfad wieder eine Autobahn geworden ist mit der neuen, guten, positiven, richtigen Entscheidung, nämlich ich bin gut genug. Ich bin wertvoll. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. All diese Dinge.
Ja, und da ist wieder eine Überschneidung bei unseren Arbeiten oder bei unseren Aufgaben, die wir haben, diese Entscheidung treffen. Das ist der Anfang von allem. Ja. Ich muss einmal für mich eine klare Entscheidung treffen und dann kann sich was verändern. Ne?
Ja, das stimmt. Es fällt und steht mit deiner Entscheidung.
Ja.
Oder mit einer Entscheidung. Und es ist oft wirklich... Ja, auch wieder eine kleine Stellschraube, aber trotzdem gibt es ja da den inneren Kritiker und diese inneren Antreiber, die da immer wieder zurückziehen. Also diese, du gehst zwei Schritte voraus, dann kommt der innere Gummizug, der dich dann wieder zurückhält. Aber das kann jeder trotzdem schaffen. Manchmal braucht es vielleicht doch jemand, der dich begleitet oder ein bisschen Hilfe dabei, dich unterstützt oder dir Hilfestellung gibt und dann schaffst es auch du. Also ich habe mich jetzt an deine Zuhörer gerichtet.
Ja, ja, also mit Entscheidung habe ich ja, da habe ich wirklich weniger ein Thema. Also ich bin sehr entscheidungsfreudig, aber auch mit der Zeit geworden, eben weil ich mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe, die mich sonst zurückgezogen haben. Mhm. Und weil ich dann irgendwann für mich beschlossen habe, auch da wieder eine Entscheidung. Zum einen gibt es keine richtigen oder falschen Entscheidungen, sondern es kommt darauf an, wie ich darauf reagiere, was passiert. Ja. Mhm. Weil ich kann es halt vorher nicht wissen, sonst bräuchte ich da nicht großartig drüber nachdenken. Und zum anderen, keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt.
Richtig. Und da kann ich jetzt nur ergänzen, das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen spirituell, wir haben alle eine Aufgabe in diesem Leben. Mhm. Und das, was ich tue und das, was ich erlebe und das, was mir widerfährt, das war vorherbestimmt. Das hätte ich noch vor 10 Jahren nie so gesagt. Habe ich ja ganz andere Dinge geglaubt. Aber heute weiß ich es. Und deswegen darf ich dem Leben vertrauen. Und wie du schon sagst, wenn ich eine Entscheidung fälle und ich merke vielleicht doch mit der Zeit, dass es echt eine Schwere in dieser Entscheidung, es ist vielleicht doch nicht der richtige Weg gewesen. So what?
Dann korrigiere ich.
Genau, das ist alles. Ich korrigiere es einfach. Das kann ich doch jederzeit. Und insofern, es kann nichts schiefgehen eigentlich letzten Endes. Und es gibt kein richtiges, das ist auch das, was ich meinen Klienten immer sage. Du musst einfach nur ins Tun kommen und dann wirst du schon sehen.
Ja.
Das heißt also, der Weg ist das Ziel tatsächlich.
Ja. Ja, wir hatten das jetzt ganz extrem. Wir haben sind jetzt gerade von Mallorca nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem wir jetzt fast 5 Jahre auf Mallorca gelebt hatten.
Oh, okay.
Und wir haben tatsächlich die Entscheidung innerhalb von 2 Stunden getroffen.
Oh, wow.
Das hat sich ein Fenster aufgemacht. Wir hatten schon so eine Unzufriedenheit über eine Zeit hinweg und haben schon gemerkt, also so ganz ist es nicht unseres.
Mhm.
Und wie gesagt, dann hatte sich ein Fenster aufgemacht und dann haben einfach so ein paar Sachen zusammengepasst und dann haben wir kurz gesprochen und haben gesagt, ja okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach Deutschland. Und es sagen so viele, erstmal, wie konntet ihr so schnell diese Entscheidung treffen? Also es war dann auch gerade noch so eine Kündigungsfrist für die Wohnung und dann sind wir schon gefahren. Und für uns war das aber gar nicht so schlimm, weil es war in dem Moment, war es für uns eine stimmige Entscheidung. Es hat sich gut angefühlt. Also ich verlasse mich sehr auf meine Intuition. Mein Gott, jetzt sind wir hier. Und ob wir ewig hier bleiben, keine Ahnung. Muss ich auch gar nicht wissen, aber für den Moment ist es eine Entscheidung, die für mich passt. Das Wetter macht mir ein bisschen zu schaffen, aber ich mache das Beste draus. Ich versuche also dann auch wirklich morgens die Spaziergänge im Kalten und Nassen zu genießen und freue mich, was weiß ich, am Laubgeruch oder so, was ich halt auf Mallorca nicht hatte die letzten Jahre. Also suche da richtig nach Dingen, wo ich mich auch drüber freuen kann. Mhm. Und mache somit immer das Beste aus meinen Entscheidungen. Und damit bin ich völlig fein und habe da, also deshalb auch wirklich gar keine Probleme mit Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen, weil ich immer denke, ich habe es in der Hand, was ich daraus tue.
Ja, das hast du, genau. Das ist aber auch oft das Geheimnis auch wieder für andere, für deine Zuhörer dann auch oder für unsere Zuhörer. Die Annahme und die Akzeptanz dessen, was gerade ist, das ist das Wichtige. Und genau das machst du ja. Indem du eben trotzdem rausgehst, indem du trotzdem alles annimmst, was da so um dich herum jetzt passiert, auch wenn es jetzt vielleicht gerade ein bisschen kalt, nass oder was auch immer ist und es in Mallorca vielleicht besser war. Aber es gab einen Grund, warum ihr die Entscheidung gefällt habt und du hast es so akzeptiert und angenommen. Und genau so funktioniert es und so ist dein Leben heute trotzdem leicht.
Genau. Und also gefühlt sogar noch leichter, weil es war vorher eine Unzufriedenheit, die man dann aber wahrscheinlich auch immer so weggedrückt hat. Mhm. Und dann aber, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann kommt die Leichtigkeit.
Genau. Ja.
Ja.
Wunderbar.
Finde ich immer wieder faszinierend.
Und es funktioniert halt auch immer wieder. Das ist das, was auch mich fasziniert. Ja, faszinierend. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Genau. Und das sind all die Dinge, die ich früher nicht wusste und mein Leben so schwer war und so hart und ein solcher Kampf. Und genau. Und man kann es sich doch eigentlich wirklich, wirklich leicht machen, indem man das tut, was du gerade gesagt hast. Ja. Annahme, Akzeptanz von Entscheidungen.
Ja. Genau. Und ja, halt auf was wirklich ist, sich mit seinen Themen auseinandersetzen und da dann auch gern mit Unterstützung dabei, weil unsere blinden Flecken haben nicht umsonst diesen Namen. Ja. Wir können gar nicht alles sehen.
Nein, können wir nicht. Und da muss man halt eine Offenheit auch mitbringen, tatsächlich. Ja. Das ist auch nochmal was, was jetzt vielleicht auch für draußen ganz wichtig ist. Eine Arbeit mit dir oder wenn du was verändern möchtest, diese Arbeit kann nur funktionieren, wenn du dich dafür wirklich, wirklich öffnest und entscheidest. Das ist die Grundvoraussetzung tatsächlich. Ja,
ja, dieses schöne Wort coachable.
Ja, genau.
Ja, man muss sich darauf einlassen.
Ja, genau, darauf einlassen.
Ja. Liebe Manuela, ich habe das Gespräch mit dir sehr, sehr genossen. Ich finde es wahnsinnig toll, was du tust, aber vor allem, wie du es tust, weil man merkt es dir mit jedem Wort an, wie sehr du deine Arbeit lebst und liebst.
Das tue ich, ja.
Und das ist mir einfach immer eine Riesenfreude, jemanden zu sehen, der da so darin aufgeht. Aber was halt auch ganz wichtig ist, dass du den Fokus auch auf dich legst und dich erstmal in den Vordergrund stellst, bevor du anderen hilfst. Da darf ich immer noch ein bisschen lernen. Aber ich finde das einfach super, super schön. Und bedanke mich einfach, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein und mit mir darüber zu sprechen.
Sehr, sehr gerne, Nicole. Es war die Freude war ganz auf meiner Seite. Auch es war, ich komme aus dem Oberschwäbischen, das sagen wir mal, es war mir ein Fest. Mit dir gesprochen zu haben. Nein, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und du hast noch ein paar Fragen, dachte ich.
Genau. Ohne lasse ich dich nicht gehen, denn am Ende gibt es bei jedem Gast diese drei Fragen. Du scheinst ja schon bestens vorbereitet zu sein. Dann legen wir los. Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Ich denke, der bis hierhin schon zugehört hat, wird es ahnen und wissen. Natürlich meine Glaubenssätze, die Angst, es nicht zu schaffen. Sicherheit war immer ein Thema. Das hat mich ganz lange davon abgehalten. Und auch, dass ich mir das zutraue, das zu sein, was ich innerlich angefangen habe zu fühlen, das hat auch noch eine Weile gebraucht.
Ja. Setzt du dir Ziele? Und wenn ja, wie tust du das?
Ich habe mich in meinem Leben auch viel begleiten lassen, unter anderem von Jörg Löhr, den kennst du wahrscheinlich auch. Genau, der hat dieses wunderbare Buch. Das ist ein, und ich habe dieses, das ist schon Jahresbegleitung, das heißt Erfolgsjournal. Und der Jörg hat da drin wirklich so 4 Wochen Rückblicke, aber auch 4 Wochen Ziele. Also quasi, was willst du für deine Ziele tun? Und das mache ich sehr gerne. Also ich schreibe sehr gerne, fülle das dann auch aus, damit ich meine Ziele wirklich visualisieren kann. Also ich muss sie geschrieben sehen und das im 4 Wochen Rhythmus. Das hilft mir zum Beispiel sehr.
Sehr schön. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
tatsächlich meine To-Do-Listen abzuhaken. Auch da habe ich zigfach von ganz viele.
Ich liebe auch das auch. Es gibt nichts Schöneres, als diesen Haken zu machen.
Genau, eins nach dem anderen.
Genau, bin ich ganz bei dir. Sehr schön.
Und deshalb, um gut für mich zu sorgen, stehen da, wenn alles gut läuft, auch nicht mehr wie 4, 5 Aufgaben tatsächlich drauf. Also größere Aufgaben, die über den Tag verteilt erledigt werden sollen. Weil, du weißt es, ich weiß es, da draußen wissen es wahrscheinlich auch viele, aber macht es euch bewusst, den Tag über kommt so viel dazwischen, so viele Störungen mit rein, so viel immer dazu, dass ihr mehr gar nicht schaffen könnt, wenn ihr trotzdem gut für euch sorgen wollt.
Genau. Und dann darf auch ruhig mal ein bisschen Zeit frei bleiben, die man nicht wieder mit irgendwas ausfüllen muss, sondern wo man sich einfach die Zeit für sich dann auch gönnen darf.
Genau.
Wunderbar. Liebe Manuela, ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Vorweihnachtszeit mit ganz vielen Komplimenten für deine Plätzchen.
Dankeschön, die sind schon bald gegessen, du glaubst es nicht. Aber vielen Dank, Nicole. Genau, die hole ich mir noch, die Komplimente. Nein, alles gut.
Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir und wünsche dir selbstverständlich nicht dasselbe, sondern ich wünsche dir eine magische Vorweihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einfach das, was du gerne in deiner Nähe hast. Und das sind, also bei mir sind es oft gute Freunde oder eben Familie, gute Gespräche und einfach wirklich in Ruhe Zeit zum Essen und für den Austausch.
Ja.
Da kein Stress reinkommt. Das wünsche ich dir.
Ich danke dir. Bis bald.
Danke, bis bald.